Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich das mit meiner Message auf Deutsch mache, ja. Ich möchte mit euch heute eine neue Predigtreihe anfangen, neue Gottesdienstreihe, ein stilles Herz. Das ist ein Thema, das unserer Familie im Moment sehr nahe ist, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, wenn ihr unsere Situation ein bisschen kennt. Wie kann man Ruhe bewahren, wenn ständig eines der Kinder krank ist? Wie kann man Gott weiter voll Überzeugung vertrauen, wenn man manchmal, ja, ihn einfach gar nicht versteht? Wie schafft man es, ein stilles Herz zu bewahren, wenn man innerlich, wenn ja alles andere als entspannt ist, wenn man von Fragen umgetrieben wird und wenn man die Welt nicht versteht? Das ist so unsere Situation, es muss jetzt nicht eure sein, aber ihr kennt vielleicht ganz ähnliche Situationen. Vielleicht kennt ihr dieses Problem, dass euer Herz nicht so richtig still werden will, obwohl ihr Gott die ganze Zeit darum bittet. Das können ganz unterschiedliche Themen sein, die einen da umtreiben. Da gibt es vielleicht Verlustängste. Ne, heute geht's mir gut, aber was wird denn morgen sein? Werde ich gesund bleiben? Werde ich einen Job haben? Wie geht es mit der Welt weiter? Werden wir im Alter genügend Geld haben? Solche Fragen treiben uns um. Wir machen das Herz unruhig. Wir alle haben mit Problemen zu tun, die zu einem Leben in dieser Welt einfach dazugehören. Früher oder später werden wir alle damit irgendwie konfrontiert. Und natürlich rauben uns solche Themen dann die Ruhe. Krankheit, ein Unfall, Enttäuschung, finanzielle Verluste, Probleme im Beruf. Wenn das eigene Kind erkrankt oder ein geliebter Angehöriger, gar ein Todesfall. Aber solche Dinge geschehen in unserem Leben. Und wir können sie nicht vermeiden. Da denkt man in einem Moment noch, man hat sein Leben gut geplant und alles im Griff. Und im nächsten Moment passiert etwas, was alles durcheinander bringt. Und diese Tragödien des Lebens, die machen das stärkste Herz unruhig. Aber es gibt auch innere Umstände, die unser Herz, unruhig machen können. Also ich denke an Dinge, die unser Gewissen belasten. Vielleicht haben wir einen Menschen falsch behandelt und können es nicht wieder gut machen. Vielleicht haben wir falsche Entscheidungen getroffen. Vielleicht haben wir wirklich Schuld auf uns geladen. Und bei jedem Gedanken daran laufen uns wieder heiße Schauer über den Rücken. Ja, und bei manchen dieser werden diese Gewissensnöte vielleicht zu einer neuen, zu einer richtigen Angst, der Angst vor dem Tod. Was passiert mit mir nach meinem Tod? Kann ich Gott überhaupt begegnen, so wie ich bin? Das ist nicht die schlechteste Angst, denn sie hilft, wichtige Fragen, ewige Fragen zu klären. Aber solange diese Fragen nicht geklärt sind, solange diese Angst noch da ist, solange ist unser Herz unruhig. Und dann gibt es natürlich auch noch so die christliche Variante des unruhigen Herzens. Das äußert sich dann, wenn wir in unserem Glauben unsicher werden. Wenn uns die Gewissheit fehlt. Ich möchte Gott gern vertrauen, aber ich weiß gerade nicht so genau, mit wem ich es da eigentlich zu tun habe. Ich weiß im Moment eigentlich gar nicht, wie Gott ist. Und deshalb fällt es mir gerade schwer, ihm zu vertrauen. Oder ich möchte beten und Gottes Stimme hören, aber ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß gar nicht, ob Gott mich wirklich anhören will. Oder warum erlebe ich Gott nicht mehr so, wie ich ihn früher erlebt habe? Hat sich etwas verändert? Ist Gott anders geworden? Oder ist bei mir etwas falsch? Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr solche Dinge, solche Fragen, die können uns umtreiben. Und es ist tragisch, wenn uns durch solche Unsicherheiten der feste Boden unter den Glaubensfüßen weggezogen wird. Ein stilles Herz. Denkt ihr nicht auch, dass das zu den wichtigsten Bedürfnissen aller Menschen gehört? Man könnte wahrscheinlich auch von Frieden sprechen. Das wäre wahrscheinlich das gleiche Thema. Wir sehnen uns danach, dass es um uns und in uns ruhig ist. Wir sehnen uns nach äußerem und nach innerem Frieden. Ein stilles Herz. Wie können wir es bekommen? Ich möchte mit euch einige Sätze anschauen, die Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat. Sie sprechen uns ganz direkt an, wenn wir uns nach einem stillen Herzen sehnen. Die stehen im Johannesevangelium, Kapitel 14, Ich habe jetzt mal die Verse 1 bis 3 und den Vers 27 rausgesucht. Ich lese euch das mal vor. Johannes 14, 1 bis 3 und Vers 27. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Euer Herz erschrecke nicht. Das könnte jetzt natürlich jeder sagen. Und bei den meisten wäre das eine hohle Phrase. Aber in diesem Fall hat es Jesus gesagt. Und das gibt diesen Worten ein ganz anderes Gewicht. Ich möchte mit euch heute und eben an den nächsten Sonntagen oder so nach Ostern machen wir dann weiter, anschauen, was das Herz wirklich beruhigt. Es geht um nichts weniger als ein sicheres Fundament für unser Leben und natürlich auch für unseren Glauben. Und ich hole mir für diese Reihe wieder mal viele Anregungen bei einem anderen Prediger, und zwar bei Martin Lloyd-Jones. Der hat auch eine Predigtreihe über das stille Herz gehalten und diese Predigten, die wurden in einem Buch veröffentlicht. Und dieses Buch, das hat mich in den letzten Wochen ziemlich angesprochen. Und ich fand viele Gedanken von dem Martin Lloyd-Jones sehr wertvoll und ermutigend. Ein hilfreicher Weg, solche Gedanken dann noch besser zu verinnerlichen, ist, wenn ich selber drüber predige. Das habt ihr jetzt davon. Und deshalb habe ich nämlich beschlossen, eine ganz ähnliche Reihe zu starten. Und ich hoffe, also es ist natürlich ein bisschen egoistisch, ne, weil ich erarbeite mir jetzt das, was ich da in dem Buch lese. Aber ich hoffe, dass ich dabei dazulerne und dass ihr auch nochmal was davon mitnehmen könnt, dass euch diese Gedanken ermutigen und dass euer Glauben gestärkt wird. Also, auf in diese Reihe. Ich möchte mich mit euch auf die Suche machen, wie wir ein stilles Herz bekommen können. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Wir sollten uns einmal vor Augen führen, in welcher Situation Jesus diese Worte gesagt hat. Er hat sie zu seinen Jüngern gesagt, und zwar kurz nachdem er ihnen eröffnet hatte, dass er nicht mehr lange bei ihnen sein wird. Etwa 3 Jahre lang waren die Jünger mit Jesus unterwegs gewesen. Sie hatten Jesus als einen ganz erstaunlichen Menschen und Rabbi kennengelernt, hatten ihn erlebt. Er war da noch jung, Anfang 30. Und da kam diese Ankündigung für die Jünger doch wohl ziemlich überraschend. Jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart, hat Jesus gesagt. Und durch ihn wird Gott selbst in seiner Herrlichkeit offenbart. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen. Aber was ich schon den Juden gesagt habe, das sage ich jetzt auch euch. Da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Natürlich hat diese Ankündigung die Jünger ziemlich erschüttert. Ihnen war das Herz in die Hose gerutscht, wenn ich das mal so salopp ausdrücken darf. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Die Jünger, die waren ja ganz normale Menschen gewesen vorher, ne? Und jeder von ihnen hatte ein ganz normales Leben. Sie hatten ihre Höhen und Tiefen und Probleme. Und plötzlich war ihnen Jesus begegnet. Und er hatte sie berufen. Sie berufen, ihm zu folgen. Und plötzlich haben sie ein völlig anderes Leben gehabt. Was sie danach erlebten, das war absolut außergewöhnlich. Sie hatten einen Menschen aus der Nähe erlebt, wie es ihn kein zweites Mal gab. Jesus war absolut einzigartig. Jeder Satz, jeder Blick, jede Geste, alles war irgendwie anders. Alles hatte Bedeutung. Allein in seine Augen zu schauen, das muss ein Erlebnis gewesen sein. Diese Tiefe, diese Sicherheit, diese Geborgenheit in Gott. 3 Jahre lang hatten sie das Vorrecht gehabt, Jesus regelmäßig zuhören zu können, seine außergewöhnliche Lehre, seine vollmächtigen und hilfreichen Worte, sein Wissen, sein Verständnis für Zusammenhänge, seine Erkenntnisse über die Heilige Schrift. All das hatte sie tief beeindruckt und geprägt. Und dann natürlich seine ganzen Wunder. Wie er einen Leprakranken berührte und dieser gesund wurde. Oder wie er einem Gelähmten ermöglichte, wieder zu laufen. Oder wie er einem Blinden zu neuem Augenlicht verhalf. Wie er sogar tote Menschen wieder zurück ins Leben geholt hat. Die letzten 3 Jahre haben die Jünger erlebt, wie in einem Rausch. Das Außergewöhnliche war zum Normalen geworden. In diesen 3 Jahren war ihnen Gott so nahe wie das Hemd auf ihrer Haut. Jede Situation, jeder Gedanke, alles hatte eine direkte Verbindung zu Gott. Was war der Grund dafür? Na klar, Jesus. Jesus war wie eine direkte Verbindung zum ewigen Gott. In seiner Nähe war es so leicht zu glauben. Jesus hatte ihren Glauben, ihre Weltsicht, ihre Erwartungshaltung revolutioniert. Sie konnten gar nicht mehr ohne ihn glauben. Sie konnten gar nicht mehr ohne ihn leben. Und plötzlich diese Ankündigung: Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Und natürlich hatten diese 12 Männer in dem Moment keinen inneren Frieden mehr. Stilles Herz, Fehlanzeige. Was konnte das bedeuten, dass Jesus bald nicht mehr da ist? Müssten sie zurück in ihr altes Leben, die Arbeit wieder aufnehmen, den alten Trott? Was bleibt von ihren Erlebnissen, von ihrem neuen Glauben? Wir können doch gar nicht mehr ohne ihn leben. Gut, vielleicht waren auch noch ganz andere Gedanken im Spiel. Diese Jünger waren ja von den jüdischen Erwartungen ihrer Zeit geprägt. Wie viele Juden hofften auch sie eben auf einen politischen Messias, der sie von der römischen Fremdherrschaft befreien würde. Mit allem, was sie mit Jesus erlebt hatten, natürlich hatten sie dabei angenommen, dass Jesus dieser Messias ist. Und jetzt sagt er, dass er weggeht. Wie kann das sein, ohne dass er politisch irgendetwas verändert hat? Hatten die Jünger sich in ihm getäuscht? Wenn falsche Vorstellungen zerbrechen, das bringt ein Herz natürlich in Unruhe. Die Jünger hatten es wirklich nötig, dass Jesus zu ihnen sagte: Euer Herz erschrecke nicht. Wir wissen im Rückblick natürlich noch etwas mehr als die Jünger damals. Wir wissen, an diesem Punkt in seinem Leben, an welchem Punkt in seinem Leben Jesus diese Worte gesagt hat. Das alles wurde gesagt kurz vor dem Kreuz. Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Nicht lange zuvor hatte Jesus auf dem Berg der Verklärung mit Mose und Elia gesprochen. Und seither gab es keine Zweifel mehr über das Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand und wie sich damit sein Auftrag erfüllen sollte. Jesus wusste, was das Kreuz bedeutet. Nicht nur die Marter dieser fürchterlichen Hinrichtungsart. Gottes Plan war es ja, die Sünde der ganzen Menschheit dort am Kreuz auf Jesus zu legen. Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Er wusste, dass ihm dieser schreckliche Augenblick bevorstand, in dem er völlig von Gott verlassen sein würde. Später beim Gebet im Garten Gethsemane, da drückte Jesus das aus: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Und doch nahm er sich hier in diesem Augenblick mit seinen Jüngern noch einmal die Zeit, seine beunruhigten Jünger zu trösten. Ihre Beunruhigung, die war ihm in dem Moment wichtiger als seine eigene. Und so geht Jesus mit seinen Nachfolgern um. Noch am Vorabend seines eigenen Leidens, da war es ihm das Wichtigste, sie zu trösten und zu ermutigen. Auch dich will Jesus trösten und ermutigen, egal wovon deine Unruhe ausgelöst ist. Am Kreuz hat Jesus das später nochmal ganz genauso gemacht. Die Nägel, die hatten bereits brutal seine Hände und Füße durchbohrt. Jesus hing dort sterbend am Kreuz. Und doch hat er sich noch einmal dem Verbrecher am Kreuz neben ihm zugewandt. Da war ein Mensch, der Hoffnung und Ermutigung brauchte. Und Jesus hat sie ihm gegeben. So geht Jesus mit uns um. Und ich denke, ihr merkt inzwischen auch, warum diese Predigt gut in die Passionszeit passt. Warum ich gedacht habe, ich fange mit dieser Reihe jetzt an. Warum erzähle ich das alles? Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns vor Augen halten, wer denn diese Worte gesagt hat, euer Herz erschrecke nicht. Diese Worte kommen von Jesus, dem Retter. Sie kommen von dem Sohn Gottes höchstpersönlich. Sie kommen von dem, der das Kreuz auf sich genommen hat für uns. Und diesem Sohn Gottes ist es wichtig, uns da zu begegnen, wo wir sind. Er macht sich die Mühe, unsere Gedanken und Gefühle zu erfassen, noch bevor wir sie selbst so richtig bemerkt haben. Er gibt Trost und Ermutigung, bevor wir darum bitten können. Diese drei Kapitel im Johannesevangelium, Kapitel 14, 15 und 16, die sind voll mit Ermutigungen für jeden, der mit dem Leben überfordert ist. Das ist ein richtiger Seelsorgekapitel. Nun ist es natürlich so, dass es durchaus unterschiedliche Ansätze gibt, ein stilles Herz zu bekommen. Da wird uns vieles angeboten. Und ich nehme es vorweg, ich gehe davon aus, dass viele dieser Ansätze falsch sind und nicht so richtig funktionieren. Also ein Ansatz zum Beispiel ist der Ansatz, das Herz einfach zu betäuben. Ich befürchte, das ist eine Taktik, die ich immer wieder unwillkürlich anwende. Sie funktioniert nicht. Das Herz wird unruhig und prompt suche ich mir irgendwas zu tun. Schnell ein neues Projekt, ein bisschen Aktionismus, das bringt mich auf andere Gedanken. Oder auch immer wieder gern genommen, Fernsehen an, Radio an, den YouTube-Kanal gecheckt, Facebook, Twitter, Instagram, was immer ihr da benutzt oder irgendein Handyspiel. Irgendwo gibt es schon Ablenkung. Und selbst der Griff zum Buch kann solch eine Ablenkung sein. Und sind wir ehrlich, sogar der fromme Reflex, mir noch eine Predigt vom berühmten Prediger X oder von der berühmten Predigerin Y anzuhören, selbst das ist unter Umständen eher geeignet, das Herz zu betäuben, als es wirklich mit Gott in Verbindung zu bringen. Ein anderer Ansatz für Herzensstille, der kommt mehr so aus dem fernöstlichen, philosophischen und sogar religiösen, kommt mit solchen Elementen daher. Ich bin nicht sicher, ob wir hier jetzt überhaupt darüber sprechen müssen. Ich will es einfach nur der Vollständigkeit halber erwähnen. Yoga, Tai Chi, was weiß ich, buddhistisch beeinflusste Ansätze der Meditation. All das soll das Herz zur Ruhe bringen. So wird immer wieder angepriesen. Ich staune manchmal, dass selbst christliche Einrichtungen sowas dann anbieten. Das Problem ist, diese Methoden überlassen es im Grunde mir selbst, mein Herz zur Ruhe zu bringen. Meine eigene Kraft ist dazu nötig. Und was, wenn es mir nicht gelingt? Andere preisen schlicht Optimismus an. Das wird schon. Versuch doch mal zu sehen, dass das Glas nicht halb leer ist, sondern halb voll. So schlimm ist es doch gar nicht. Wenn du dir erst die positiven Dinge vor Augen hältst, dann wird dein Herz bald zur Ruhe kommen. Also ich bin ein hoffnungsloser Optimist und ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich versuche, meiner Umwelt diesen Ansatz aufzudrücken. Funktioniert natürlich nicht. Man könnte hier noch viele Ansätze überlegen. Wahrscheinlich habt ihr auch schon eure Erfahrungen gesammelt und wahrscheinlich könntet ihr einiges aufzählen, was nicht funktioniert. Viele Ansätze versuchen einfach nur, unsere Nerven zu beruhigen. Aber sie schaffen es nicht, dass unser Herz still wird. Was ich so schön finde, das ist, dass die Bibel sehr ehrlich mit uns umgeht. Jesus sagt ja nicht, jetzt vergesst mal eure Probleme und denkt an irgendwas Schönes. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Die Bibel sagt, wie es ist. In einer Welt, in der der Teufel und die Sünde immer noch Macht haben, da werden wir immer wieder von Kriegen und Kriegsgeschrei hören. Da gehört die Angst zu einer ehrlichen Lebensanalyse dazu. Und ich glaube, es wäre zu wenig davor, einfach zu fliehen. Schönes ansehen, schönes anhören, sich auf Schönes konzentrieren, das genügt nicht. Und selbst der Tipp, sich mit Lobpreis auf Gott auszurichten, greift meiner Meinung nach zu kurz. Das alles würde nur übertünchen, was doch eigentlich da ist, wenn wir ehrlich sind. Das Evangelium begegnet uns mit Fakten. Da kriegen wir ehrlich gesagt, ihr Lieben, so ist es, machen wir uns nichts vor. Aber dann geht es weiter. Zu den Fakten gehört auch die historische Tatsache, dass der Sohn Gottes Mensch geworden ist. Und wenn er sagt, euer Herz erschrecke nicht, dann sagt er das vor dem Hintergrund von Gethsemane, von all diesen Verhören, der brutalen Kreuzigung, vor dem Hintergrund seines geschundenen Körpers, seines Todes, seiner Bestattung. Der Weg war voller Erschütterung und Hoffnungslosigkeit. Das sind die Tatsachen. Aber das ist nicht das Ende. Das Evangelium spricht weiter von der Auferstehung und davon, dass Jesus in die Herrlichkeit des Vaters zurückgekehrt ist. Das Evangelium spricht davon, dass Jesus den Heiligen Geist gesandt hat und dass dadurch für jeden Christen eine völlig neue Situation entstanden ist. Das Evangelium führt uns, wenn wir so wollen, durch die harten Fakten hindurch, durch den Tunnel der Dunkelheit. Es führt uns da hindurch zum Licht am anderen Ende. Das Evangelium verlangt von uns nicht, dass wir uns etwas vormachen. Wir brauchen uns nicht einzureden, dass alles gut ist. Wir dürfen es ehrlich benennen, wenn unser Herz durcheinander geraten ist. Aber was hilft dann wirklich, unser Herz wieder still werden zu lassen? Euer Herz erschrecke nicht, sagt Jesus. Warum? Glaubt an Gott und glaubt an mich. Wir müssen uns nicht auf irgendwelche Gedankenverrenkungen verlassen. Es gibt keinen mystischen Weg, der unser Herz beruhigt. Wir müssen keine Formel lernen und erst wenn wir sie vollständig auswendig können, kommt unser Herz zur Ruhe. So ist es nicht. Unser Herz kann still werden an einer historischen Tatsache. Jesus von Nazareth. Dieser Jesus stand seinen Jüngern gegenüber und sagte, euer Herz erschrecke nicht. Er sagt es auch uns. Sie konnten in seine Augen sehen. Und was sie mit ihm erlebt hatten, das war wirklich geschehen. Das wussten sie als feste Tatsache in ihrem Leben. Die Verhöre, die Hinrichtung, der Tod, aber eben auch die Auferstehung, das neue Leben, die Gabe des Heiligen Geistes für jeden Christen. All das sind Tatsachen, die wahr sind und die unser Leben berühren können. Wenn Jesus sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich, dann sagt er, vertraut mir. Ich bin den Weg durch diese dunkle Welt gegangen. Und ich habe über diese Welt triumphiert. Ich habe sogar über den Tod und über das Grab triumphiert. Von nun an geht ihr nie mehr allein. Egal wie dunkel die Dunkelheit ist. Egal wie groß eure Schwäche ist. Egal wie zermürbend eure Angst ist. Egal wie verunsichernd eure Unruhe ist. Ich bin da. Und mit mir die Macht und Kraft des Sohnes Gottes, der den Tod und das Grab besiegt hat und gegen den sich am Ende nichts und niemand erheben kann. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an mich. Du mit deinem unruhigen Herzen, weißt du, was Jesus dir damit sagt? Er sagt, komm zu mir. Erzähl mir von deinen Nöten. Ja, du kannst ihm erzählen von deinen Schwierigkeiten, auch von deinen Schwierigkeiten mit Gott, von deinen Schwierigkeiten mit dem Gebet. Erzähl ihm von deinen Schwächen und von deinem Versagen. Egal was es ist, alles, was dein Herz unruhig macht und was dir den Frieden raubt, bring es zu ihm. Sei es die Angst oder die Krankheit oder die Probleme im Job. Oder deine Sünde, für die du dich schämst, komm damit zu ihm. Bring dein Gebet, das nicht beantwortet wurde. Bring deine Entscheidung, die zu weit ging. Bring die Liebe, die zurückgewiesen wurde. Bring deine Unsicherheit. Bring den Lärm, der dich traktiert. Bring die Angst, die du nicht unter Kontrolle bekommst. Bring die Sehnsucht deines Herzens. Jesus hat dich so sehr geliebt, dass er für dich gestorben ist. Und er sagt auch zu dir, kommt her, ihr alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Es ist gar nicht nötig, dass du unglücklich und ruhelos bist. Glaub an Gott und glaub an den Sohn Gottes, der auf diese Erde kam. Eine Tatsache, historisch. Auf diese Erde kam, um dich von all dem zu erlösen, was dich beschwert. Glaub an den Sohn Gottes. Vertrau Jesus, der alle Trennung zwischen dir und Gott beseitigt hat. In Jesus kam die Liebe mit offenen Armen. Sie kam für dich so, wie du bist, aber auch, damit du nicht so bleiben musst, wie du bist. Sie kam, um dich neu zu machen und dir Frieden zu schenken. Ein stilles Herz, hier und jetzt. Amen.